PPR, Superflex, Tight End Premium. Trey Lance oder Justin Fields?
Egal.
Servus und herzlich willkommen zur Sonderfolge Reaction Pod der ersten Runde des NFL Drafts 2021. Servus Phil, na, wieder fit, nachdem du an Pick 32 kurz weggenickt warst?
Ja, bin ich voll eingeknackt. Ja, jetzt geht's wieder, heute glücklicherweise Urlaub gehabt, einigermaßen, ausgeschlafen will ich jetzt mal nicht sagen, aber ich bin bereit, heute Abend wieder oder heute Nacht wieder reinzustarten und hab nach wie vor Bock. Wie sieht's bei dir aus?
So geht's mir auch, so echt, ja. Ich meine, klar, mein Draft-Erlebnis etwas getrübt natürlich, da mein absoluter My-Guy Justin Fields nicht zu den Niners gegangen ist und mein Hype vor 4 Wochen war da sehr, sehr groß, auch wenn sich das über die letzten Tage und Wochen natürlich angedeutet hat. Da hat er auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist immer geile Action der NFL-Draft und dann noch die ganze Aaron Rodgers-Thematik im Hintergrund. Das war schon sehr, sehr cool. War einfach ein toller erster Draft-Tag, würde ich sagen. Und damit wir heute auch nicht viel zu lang werden, würde ich sagen, starten wir gleich rein in die Aufarbeitung dieser ersten Runde. Es ging ja total überraschend los. Die Jaguars haben echt einen Knaller aus dem Hut gezogen und an 1 Trevor Lawrence gepickt. Ich denke, das war erwartet und wahrscheinlich schon in unseren Dynasty-Preisen mit drin, oder? Was sagst du da?
Ja, genau. Keine Überraschung. Ich denke mal, die Jacksonville Jaguars werden sich jetzt auch bald in Jacksonville Tigers umbenennen.
Ja, genau.
Also... Ja, nee, guter Pick, alles in Ordnung, alles richtig gemacht, nicht versaubeutelt, ja.
Ja, würde ich auch so sehen.
Nach wie vor 101 in Superflex Drafts, also ja, alles gut.
Genau, da ist nicht viel schief gegangen. Dann an 2 waren die Jets da, das war ja so ein bisschen der erste Pick, dem zumindest minimal Überraschungspotenzial zugeordnet wurde. Im Endeffekt ist das dann nicht so gekommen, es ging... Wie erwartet Zach Wilson, Quarterback von BYU. Vielleicht dann sage ich zu dem Kollegen mal kurz was. Ich hätte ihn an der Stelle natürlich nicht genommen. Klar, ich bin Fields-Truther, aber ich denke, für die Jets ist das jetzt ein interessanter Quarterback. Man muss halt sehen, ob er in der NFL funktionieren wird. Aber auch hier erwarteter Landing-Spot und im Prinzip völlig in Ordnung. Den Quarterback nehme ich gern in Superflex und der hat ja genug Upside, um hier einen frühen First-Rounder nach wie vor zu rechtfertigen, mit First vielleicht ja zu rechtfertigen.
Ja, genau. Jets sind jetzt halt nicht der Premium-Landing-Spot, muss man einfach so sagen. Aber ansonsten war erwartbar, muss man sagen. Und ja, wie du schon sagst, mit First, da gehe ich mit.
Natürlich immerhin ist er deutlich besser geworden. Adam Gase ist nicht mehr da und es ist die Shanahan Outside Zone Komponente da und da könnte Justin Fields natürlich ganz gut aussehen. Aber waffentechnisch sieht es jetzt nicht absolut überragend aus, natürlich in New York.
Nee.
Genau, dann jetzt kommt er. Pick Nummer 3. Die 49ers waren on the clock und sie haben sich für Trey Lance entschieden, Quarterback. Projekt von North Dakota State. Ich weiß gar nicht, wie man diese Conference nennt. FBS ist das? Nee, FCS ist das, glaube ich, oder? Der Kollege hat 2020 nicht gespielt, weil es keine Saison gab. Jetzt geht er zu den 49ers. Ich habe dich ja in der Eingangsfrage schon ein bisschen getestet und ich glaube, die Antwort, die du gegeben hast, die werden aktuell die meisten geben. Zwischen Fields und Lance ist das Rennen um den 1-0-2 in Superflex-Ligen jetzt echt eng geworden. Der Landing-Spot ist für ihn natürlich überragend. Erwartest du denn von ihm? Glaubst du, er wird starten?
Mal gucken, ob Jimmy G in Woche 1 noch auf dem Roster steht. Da bin ich mir nämlich aktuell nicht so ganz sicher. Aber wenn, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Lance zumindest die ersten Wochen nicht nicht startet, aber ich denke mal, das ist dann eine Frage der Zeit. Also spätestens Woche 5, denke ich, wird er dann auch starten. Und ja, mal schauen. Aber für mich an sich ist Lance da. Ich hätte auch Fields genommen, ich hätte Fields über ihm. Ja, aber für Fantasy natürlich ein überragender Landing-Spot für Lance. Und dementsprechend, ich würde sogar um bei dem 1-2 mittlerweile drei Spieler ins Rennen schicken. Ein Running Back, der gestern aus meiner Sicht einem guten Spot gelandet ist, sollte da auch noch mit reinzählen.
Verstehe ich. Ja, ich glaube nicht, dass es passieren wird in ADP und auch in den wenigsten bestehenden Ligen, die ja irgendwo, ja, dieser Drang, den Shanahan Quarterback, der mobil ist, zu nehmen, wird da, glaube ich, überwiegen. Und ich denke, es ist auch nicht ganz zu Unrecht. Ich erwarte schon, dass er, aktuell erwarte ich, dass er Day One Starter ist, muss ich sagen. So wie sie über Jimmy G jetzt reden. Ja klar, sagt Shanahan jetzt, er wäre disappointed, wenn Jimmy G nicht mehr am Roster ist in Week One. Aber ja, das ist Talk, um den Preis ein bisschen nach oben zu treiben, um ihn halt, ja, ja, da wird so getan, als hätte man irgendeine Leverage. Ich glaube, die ist weg. Ich glaube, man will ihm auch einfach das Geld nicht bezahlen. Die 49ers brauchen Geld für Nick Bosa in den nächsten Jahren, für Fred Warner in den nächsten Jahren. George Kittle wird jetzt bezahlt, Deebo kommt irgendwann. Also da sind genug Spieler noch am Roster, die günstig sind, die das in Zukunft nicht mehr werden. Und 20, 25 Millionen da an Cap zu sparen, wenn du ihn wegbekommst, denke ich, ist schon sehr attraktiv.
Ja, nehme ich auch an. Was sagst du denn nach dem Pick zu den Waffen? Du hast jetzt gerade aus Vertragssicht schon mal drüber gesprochen, aber was sagst du denn, was machst du mit denen denn in Fantasy, mit Ayuk, Deebo, Kittle? Ist das sehr gut oder eher schlecht für die?
Ja, also das kommt jetzt darauf an, auf was wir uns beziehen. Ist es schlechter als Jimmy Garoppolo? Glaube ich nicht. Oder ist es ähnlich? Vielleicht sogar ein Ticken schlechter, weil ich schon glaube, dass Lance echt noch Entwicklung braucht. Er ist so inakkurat als Quarterback. Er ist einfach so wie Josh Allen in seinem ersten Jahr war. So wie ich habe das heute nochmal echt angeguckt. Er ist ab 15 Yards Downfield, spielt er so. Oder hat er so gespielt, wie Jordan Love im College gespielt hat, also in Sachen Genauigkeit. Und das ist schon ganz, ganz übel. Also da erwarte ich relativ, ja, wenig Production im ersten Jahr. Man wird den fixen müssen. Mal sehen, wie viel er da in dem einen Jahr geschafft hat. Aber klar, ich habe natürlich bei vielen 49ers Skill Position Playern Justin Fields mit reingerechnet, so als, ja, als Brandbeschleuniger für diese ganze Offense, und da muss man jetzt schon wieder ordentlich runtergehen mit den Erwartungen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die 49ers ein dominantes Passing Game in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie an den Tag legen. Es würde mich extrem überraschen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich würde auch alle Passcatcher eher verkaufen, wenn man sie noch zu einem vernünftigen Preis los wird. Vielleicht auch so ein bisschen auf der Hype-Welle, ne? Dass die Leute sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, was für ein Passer Lance ist. Und
Ja.
dementsprechend würde ich auch probieren, die zu verkaufen.
Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Kommen wir zu einem anderen Passcatcher. Jetzt neuer Atlanta Falcon, Kyle Pitts. Hier in meiner Übersicht wird er Tight End slash Wide Receiver als Tight End slash Wide Receiver aufgeführt. Es ist natürlich gar nichts. Es ist schon was Wahres dran, glaube ich. Aber ist uns völlig egal. In Fantasy wird er seine Tight End Designation nicht verlieren. Jetzt ist er bei den Falcons. Lange haben wir es irgendwie davor schon gehört, die Rumors. Was sagst du denn? Wie siehst du ihn?
Ja, wir haben uns ja gestern Abend schon kurz drüber unterhalten und ich habe da heute noch mal ein bisschen genauer nachgeforscht. Also Atlanta ist eigentlich immer zu kalkulieren mit rundweg 600 Pass-Attempts. Und von den 600 Pass-Attempts werden Julio und Ridley so 300 bis 350 ungefähr sehen, kann man eigentlich so kalkulieren. Und dann der Rest wurde dann in der Vergangenheit aufgeteilt. Jetzt natürlich erwähne ich nicht jeden, aber zwischen Hayden Hurst, der hat letztes Jahr 88 Targets gesehen, bestimmt auch ein bisschen dem geschuldet, dass Julio verletzt war, und Russell Gage mit 110 Targets, auch geschuldet dem, dass Julio verletzt war. Und gut, Running Back wissen wir jetzt noch nicht, aber die haben, glaube ich, letztes Jahr insgesamt auch um die 90 Targets gesehen. Jedenfalls, also so viel Luft ist da jetzt nicht unbedingt. Also ich natürlich, wenn Gage und Hurst Targets in Richtung Pitts dann verlieren, auch vielleicht ein paar der Running Back Targets, aber ja, also 100 Targets wäre schon gut für ihn, wenn er die sehen würde. Also das wäre schon also außergewöhnlich eher. Und ja, um ein Top Tight End, das heißt also Waller, Kelce, Kittle zu sein, brauchst du eigentlich, da habe ich mir die letzten Jahre angeguckt, brauchst du eigentlich in etwa so 120 bis 150 Targets. Kittle hat es zum Beispiel mal mit ein bisschen weniger, 107 oder so geschafft, aber eigentlich so diese Range sollte schon erreicht werden. So, und das fällt mir halt im Moment schwer zu sehen, was man natürlich berücksichtigen muss. Julio wird nicht jünger, der wird auch nicht gesünder, denke ich. Dementsprechend, wenn man das einkalkulieren will, dann ist natürlich auf mittelfristige Sicht dann natürlich die Opportunity da. Und ja, dann kann er schon in die Richtung kommen, was die Targets betrifft. Aber also es wäre mir auf jeden Fall die Situation zu schlecht, um ihn wirklich dann auch in den Top 5, Top 6 in Superflex zu draften.
Ja, ich denke, das wird ja vor allem in Titan Premium passieren. In Nicht-Titan Premium sehe ich ihn da aktuell noch nicht gehen, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, der Hype kann schon noch anziehen. Also das wissen wir aktuell einfach noch nicht. Und gerade ist das ist ja dann auch von Liga zu Liga sehr unterschiedlich. Und wenn jemand einfach diesen Vorteil Positional Value von Kelce da erreichen will, dann kann das schon sein, dass der weggereached wird. Ich bin auch nicht so bullish. Ich finde den Landing-Spot nicht so geil. Ich hätte zum Beispiel die Dolphins deutlich attraktiver gefunden. Aber okay, gut, jetzt ist es so. Ich wollte Pitts eh nicht wirklich draften. Ich werde es jetzt noch ein bisschen weniger tun, weil genau der Punkt, den du jetzt gesagt hast, du brauchst ja zumindest das erste Jahr, um auch aus deinem Asset ein bisschen mehr rauszuholen und um auch diesen Value-Gain zu haben. Und das sehe ich bei Pitts in dieser Offense eher schwierig. Ja. Er muss schon wirklich außergewöhnlich dominieren, um sich gegen was für Receiver muss er sich da durchsetzen? Es sind Top 12, Top 15 Receiver, ja. Julio sogar absolute Elite. Und da Targets abzuknapsen, ist sehr schwer.
Ja, anders sieht es natürlich aus in dem Moment, wenn Atlanta tatsächlich Julio noch wegtradet. Ne? Dann
ja, absolut. Ja. Dann feuerfrei.
Dann habe ich noch eine Frage, die hatte mich unter der Woche erreicht, kann ich hier jetzt vielleicht ganz gut einbauen. Und zwar hat mich der liebe Peter, liebe Grüße an der Stelle, gefragt, wo wir denn Pitts in Two-Tight-End liegen sehen. Wo wir ihn da draften würden. Und ja, fang gerne mal spannend an. Sag mal was dazu.
Ja, Two Tight End ist halt das eigentlich wirkliche Tight End Premium. Also da kriegen sie tatsächlich deutlichen Value-Schub. Ich glaube, ich würde ihn nicht über Lawrence nehmen. Ab 1.02, denke ich, kann man wirklich drüber nachdenken, Pitts zu draften. Wahrscheinlich wäre ich immer noch eher dagegen. Wird es wahrscheinlich eher nicht tun. Aber ich denke, ab dem Punkt ist es auf jeden Fall zu rechtfertigen. Ich würde mich trotzdem wahrscheinlich eher halt auf Freiermuth irgendwie stürzen in der späteren ersten Runde. Kommt drauf an, wo der da geht, aber glaube ich, ist einfach der bessere Value als Pitts, weil der, egal, selbst wenn du ihn da ziehst, muss er halt schon super performen.
Ja, also ich würde auch sagen, aber dann rutscht er auf jeden Fall wahrscheinlich in die Top 5. So, das kann man sicher sagen.
Okay, ja. Die Frage ist an 1.02. Ich glaube, wenn du in der Two-Thailand-Liga bist, dann musst du an 1.02 ihn entweder nehmen oder halt den Pick traden, weil da wird er gehen, glaube ich.
Ja. Gut, es ist ja im Prinzip dann, kann man sagen, eine Superflex-Liga, also wie der Value für Quarterbacks halt, wenn du Two-Thailands aufstellen musst. Ja. Da bekommst du schon, also das ist schon dann auf jeden Fall, wie du auch sagst, Value. Und wie gesagt, ab 1.02 kann man auf jeden Fall ein Argument dafür finden.
Ja, genau. Okay, gut, dann die Nummer 5. Die Cincinnati Bengals haben Ja'Marr Chase geholt. Da hatten wir beide, oder ich hatte ein bisschen erwartet, dass hier die Burrow-Chase-Connection wieder auflebt. Du hattest eher mit Penei Sewell gerechnet. Mal den Blick auf diese Cincinnati-Offense. Was denkst du denn, was ist denn da besser, was bringt ihnen mehr?
Ja, also ich bin auf jeden Fall oder wäre Fan von dem Sewell-Pick gewesen, auch wenn Chase hier mit Sicherheit kein schlechter Pick ist, ne? Also das mal, aber ich denke einfach, wenn man sich jetzt auch mal das Board für Runde 2 anguckt und die Bengals sind dann ja, ja an Pick 5 auch wieder dran, dann bekommst du da halt noch einen echt guten Receiver. Also da sind ja jetzt noch beide Moores auf dem Board,
Marshall.
Terrace Marshall natürlich auf dem Board, so und das, ja, einer von denen wird da wohl hinfallen. Also da sehe ich jetzt
Ja.
gar kein Problem. Und die Kombination aus, sagen wir mal, Terrace Marshall und Penei Sewell hätte ich halt besser gefunden, als jetzt die Kombination vielleicht aus Chase und eventuell Tevin Jenkins, wenn sie Glück haben. Genau, also dementsprechend wär ich da auf der Seite gewesen. Aber ja, Chase ist natürlich ein Top-Spieler. Das ist auch schon eine gute Waffe. Und wenn man sich jetzt die Receiving-Waffen der Bengals insgesamt anguckt, das ist
Ja.
schon eine ordentliche Offense, ne? Also da kannst du jetzt
Brutal.
schon wirklich was machen.
Ja, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich bin auch aus Bank, ich bin persönlich Fan davon, den Wide Receiver zu nehmen. Ich persönlich bevorzuge eher die Elite Receiver plus solider Tackle-Kombi als andersrum. Aber verstehe auch, dass man da dass man das andersrum argumentiert, denn die ja, Positional Scarcity, sag ich mal, es ist schwierig, einen Top-Tackle zu finden. Denke, einen guten Wide Receiver zu finden, ist ein Ticken einfacher. Aber ja, man wird sehen, wie das weitergeht. Für Chase muss ich sagen, finde ich es gut. Ich glaube, dass die Connection zu Burrow da ist. Und gut, das ist aber ein Prospect, der funktioniert überall. Der größte Verlierer in der ganzen an der ganzen Sache dürfte T. Higgins sein, oder?
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Gut, an sich, die Bengals haben halt wirklich einige frei werdende Targets, muss man sagen. Also die waren mit Burrow auch auf dem Pace von über 600 Pass-Attempts. Gut, das war auch dem geschuldet, dass sie einfach scheiße waren und viel passen
Ja.
mussten und viel zurücklagen. Aber also die werden auch in Zukunft viel passen müssen, denke ich. Also die Mannschaft wird noch nicht so gut sein, dass die da irgendwie in der Situation sein werden, dass sie es nicht müssen. Und ich glaube schon, dass die Offense auch das Potenzial hat, mit Chase und Higgins zumindest zwei Top 18 Receiver zu produzieren. Aber das Elite-Ceiling für Higgins dürfte damit weg sein. Das denke ich auch.
Ja, ist schon ein bisschen bitter. Ich habe einige Higgins-Shares. Ich bin ein Riesenfan von ihm als Prospect. Das tut schon ein bisschen weh, tatsächlich. Ja, dass
Eben.
das
Dito.
absolute Top-End-Ceiling halt jetzt weg ist, ein bisschen. Ja. Aber gut, meine Ayuk-Shares haben einen Hit bekommen, meine Higgins-Shares haben einen Hit bekommen und mein einer Share von einem anderen Spieler. Da kommen wir später noch dazu zu der Beerdigung. Wir sind jetzt erstmal an Nummer 6 dran. Die Miami Dolphins sind ja von 12 auf 6 hochgegangen, retrospektiv betrachtet für diesen Spieler. Und ja, haben sie denn einfach den Raiders-Fehler aus dem letzten Jahr gemacht und den Speed-Kills-Receiver gezogen, den siebten Tyreek Hill, seit Tyreek Hill in der Liga ist, Jalen Waddle ging, Alabama Wide Receiver, ja, zurück zur Tour. Ich glaube, für ihn selber ist das ein ganz guter Landing-Spot. Muss da auch meinen eigenen Take von gestern, was ich zu dir noch meinte, dass so die Speeds da außen laufen können und Devante Parker im Slot dann so als Big-Slot-Waffe einiges sehen könnte. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass Parker weiter einfach die X-Rolle ausfüllt und Waddle tatsächlich in den Slot geht
Ja.
und aus dem Slot raus hier tief attackiert. Und ja, also rein von dem her ist das für Waddle schon eine ganz interessante. Ja, ganz interessanter Landing-Spot, aber im Prinzip, ja, ich seh kein Top-End-Ceiling, kein Tyreek Hill-Spieler in ihm. Seht das auch jetzt immer noch nicht. Solider Floor, passt schon. Für die Dolphins war es keine gute Aktion, der Uptrade für Waddle.
Ja, das auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Aber also für mich ist das auch halt höchst fragwürdig, inwieweit Tua auch da drei oder vier Fantasy-Optionen
Ja.
supporten kann, ne? Also
Ja.
mit Parker, Fuller, Gesicki und wer weiß, wen sie noch holen. Also das ist für
Ja,
mich.
Gesicki ist tot jetzt, oder? Also wieder mal irgendwie. Das war
Ja,
ja so,
ich.
wurde wieder hochgeschrieben als bei Low Tight End und so. Das
Ach.
sehe ich halt gar nicht.
Ja, also ich glaube einfach, das wird so eine Offense sein, wo jede Woche mal einer ein gutes Spiel hat. Also mal halt eine Woche Fuller, das Breakout, mal eine Woche Waddle, mal eine Woche Parker, mal eine Woche Gesicki. Also ich glaube, so eine Scheiße auf gut Deutsch gesagt wird das. Und
Messi.
Also ja, boah, also Waddle für mich damit auch jetzt, je nachdem, wo auch alle anderen noch landen. Wir haben ja noch einige, wo die Landing-Spots auch nicht so super sind. Aber ob ich den noch mit gutem Gewissen in der ersten Runde picken könnte, glaube eher nicht. Da würde ich eher probieren, den Pick loszuwerden oder ihn jemand anders zu nehmen.
Ja, es ist echt, ich hätte schon für ihn gehofft, eher so Eagles-Richtung halt, wo halt das Ceiling, oder wo zumindest echt die Option da ist, dass du der Wide Receiver 1 dieses Teams bist, und das sehe ich halt jetzt halt in Miami einfach nicht, außer klar, Fuller und Parker fallen aus, dann ist er halt der Einzige, aber dann muss er auch wieder komplett alleine irgendwie mit Tour da dahin gratteln, also boah, nee, ich weiß nicht.
Chargers oder Cardinals wären halt auch super oder bessere Landing Spots gewesen, ne? Aber ja, na gut. Ja.
So ist es. Okay, dann an 7 waren die Detroit Lions dann dran, und Junge, 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 haben die sich gefreut im War Room. Dan Campbell und seine Crew ist komplett aus dem Häuschen gewesen, und wir saßen da und hatten schon die große Angst, dass Justin Fields nach Detroit geht, weil so kannst du dich nur über den Quarterback freuen, aber du hast die Rechnung ohne Dan Campbell gemacht, der will den Bully Boy an der linken Flanke in der Line,
der gewinnt. Der soll rechts spielen, haben sie schon gesagt.
Ach, der soll rechts spielen, okay, okay, interessant. Ja gut, dann ist ja egal, Hauptsache Football in den Trenches gewinnen. Penei Sewell, sehr guter Offensive Tackle, ich glaube, da sind wir uns einig, aber was denkst du, was bringt er denn jetzt der Lions Offense? Ist da mit Jared Goff jetzt wieder QB1?
Ja, das mit Sicherheit nicht. Also grundsätzlich für die Line der Lions, oh Gott, das ist auch ein Wort, ist das auf jeden Fall eine Verstärkung. Ist vielleicht leicht gut für Goff und für Swift auch im Running Game und auch im Passing Game. Das schadet sicherlich nicht. Für die Lions auf lange Sicht denke ich auch ein guter Pick, aber ja, hat jetzt für Fantasy keine großen Auswirkungen. Also aufgrund dessen würde ich jetzt niemanden da groß hoch oder runter stufen. Ja, genau.
Riesensatz für Breshad Perryman jetzt.
Ja, und Tyrell Williams.
Ja, und genau.
Ich denke mal, die Lions werden 2 Wide Receiver 1 stellen nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Also so der Reaktion von Dan Campbell folgend ist das eigentlich schon steingemeißelt. Dann an Nummer 8 und Nummer 9, also wirklich, wir waren uns sicher, jetzt allerspätestens, jetzt, das ist das Sicherheitsnetz für Justin Fields, die Carolina Panthers, die, by the way, wirklich, ich habe es jetzt vor 5 Minuten, ja, oder 5 Minuten vor der Aufnahme gelesen, haben die Fifth-Year-Option bei Sam Darnold gezogen. Also er ist ihr Guy, und unter anderem deswegen scheinen sie Justin Fields nicht genommen zu haben. Ja, sie haben sich für Cornerback J.C. Horn entschieden. Ich glaube, hier müssen wir aus Fantasy-Sicht nicht besonders viel dazu sagen, oder?
Nö, nee, genau. Also ja, für Darnolds Wert ist es gut für Fantasy.
Ja.
Also alle, die Darnold haben, haben damit ja weiterhin auch ein Zellfenster. Genau. Ja.
Ja. Einfach nur, also uns tat's weh, das kann man, glaube ich, für die 8, also und 9, die Broncos danach zusammenfassen, die Waffen, die wir da haben, und das sind ja sehr, sehr coole Waffen mit DJ Moore, mit, gut, McCaffrey ist eher egal, aber auch Robbie Anderson bei den Panthers noch, bei den Broncos ja Fan, Judy, Sutton, Hamler, im Teil, minimal sogar Albert O, sind wirklich eigentlich ganz interessante Spieler jeweils an ihrem Value, und ja, da war immer die viel Projection dabei, wenn da der richtige Quarterback hinkommt, dann passt das, und wenn die Broncos jetzt halt nicht Aaron Rodgers noch aus dem Hut zaubern, dann gehen die wirklich mit Drew Lock und Teddy Bridgewater in die nächste Saison.
Ja, das kann man, also ja, das also um das mal zu sagen, aus Real NFL Sicht, also für Fantasy tut es für alle Waffen weh, aber ja, das ist also das sind schon 2 kapitale Böcke hier, ne, vom Front Office. Das ist schon, das hat schon Ryan Pace Niveau, obwohl das darf man jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, ne?
Nee, also nee, das nee, hat nee. GM of the Year incoming, muss man hier.
Ja, also für mich auch gestern, aber kommen wir gleich zu.
Na gut. Ja. Dann nee, genau, also bei den Broncos, ich bin wirklich gespannt, da gibt's schon, also wenn man so zwischen den Zeilen liest bei den Tweets, rund um die dann, das riecht irgendwie wirklich nach Rodgers. Aber es ist nichts gekommen vor Pick 9, deswegen ist das echt eine bisschen undurchsichtige Situation. Kommen wir zur Nummer 10. Die Philadelphia Eagles sind 2 Picks nach vorne gegangen und haben sich den Unterschiedsspieler Devonta Smith geholt. Ist Devonta jetzt bei dir, ja, klettert er nach oben durch den Pick?
Ja, durch den Pick jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber also der wird wohl tatsächlich nach oben gehen. Also ich hatte ihn vorher ja auf 5. Dadurch, dass unter anderem Waddle wie auch noch jemand anders in meiner Top 5 relativ schlechte oder noch schlechtere Landing-Spots erwischt haben, wird er wohl notgedrungen etwas nach oben rutschen. Denke ich mal gucken, wer sonst noch wo landet. Aber das ist jetzt mal meine Vermutung. Und ja, für Smith selber ist es halt, er wird die Number One Coverage sehen halt immer. Davon kann man jetzt wohl sehr gut ausgehen, was nicht gerade vorteilhaft ist. Und mit Hurts hat er jetzt auch nicht gerade den genauesten Quarterback. Also ja, da ist einfach die Opportunity, ne? Der wird halt, wenn's gut läuft, wird er halt extrem viele Targets sehen. Das muss man schon sagen.
Ja, das ist schon ganz interessant. Ich muss sagen, ich halte ja doch schon ein bisschen mehr von Jalen Hurts so. Also gerade in puncto Genauigkeit. Der ist eigentlich am College ein ultra akkurater Passer gewesen. Er hat es halt jetzt im letzten Jahr in der kleinen Sample Size, hat er keine gute Completion Percentage, so, ja, das stimmt. Aber, ja gut, auch in was für einem Umfeld, ne? Und wenn Devonta Smith jetzt so dieses Security Blanket sein kann im Slot und so underneath und über kurze Routen, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das gut zusammenpasst. Und für mich ist das fast schon, also das ist eigentlich für mich Best Case für Devonta Smith gewesen. Du hast keinen anderen Wide Receiver, der richtig wegfrisst. Du hast jetzt, also wenn da nicht funktioniert, dann klappt es nirgendwo. Oder dann hat er wirklich auch keinen Wide Receiver 1 Upside, wenn das da nicht schafft.
Nee, das stimmt. Und irgendwann müssen die Eagles ja auch mal irgendeinen Wide Receiver vernünftig treffen im Draft nach Rager und J.J. Whiteside und wen sie nicht alles gedraftet haben da die letzten Jahre, was ein Coachspieler nach dem nächsten, da ich sag mal, Smith selber sind wir auch nicht so begeistert von, aber natürlich, wie gesagt, Opportunity ist einfach überragend für ihn, ne?
Ja, absolut. Wird jetzt bei mir auch definitiv nach oben rutschen, nach diesem Landing-Spot. Dann an Nummer 11, GM of the Year incoming, Ryan Pace hat irgendwo wirklich all seinen Mut gefunden und zusammengenommen. Vielleicht war es auch Verzweiflung, weil er gewaltig am Hot Seat unterwegs war. Ist von 20 auf 11 hochgegangen, Dave Gettleman sogar dazu gebracht, nach unten zu traden. Ich habe übrigens eine PK von den Cowboys gesehen, die gesagt haben, sie wollten nicht weiter nach unten als so in diese Range, wo sie dann, sie sind da dann an 12 gewesen zum Picken. Das klang so ein bisschen, als hätten die Bears auch schon bei den Cowboys angefragt. Die haben nicht angebissen. Dave Gettleman hat das getan, hat den Value schön mitgenommen. Nächstjährigen First-Round-Pick, paar Mid-Round-Picks dazu. Und jetzt ist Justin Fields ein Bear. Und ich habe heute schon gesehen auf Twitter, er ist jetzt schon der beste Bears-Quarterback in der Geschichte der Franchise. Das ist natürlich ein bisschen früh, das ist schon klar, aber es ist schon ein Traum, glaube ich. Also ich gönne das den Bears-Fans extrem, dass jetzt halt wirklich Hoffnung da ist. Und ich würde mich riesig freuen, auch für Justin Fields, wenn er jetzt, also wenn er es in Chicago schafft, ein richtig guter Quarterback zu werden, dann ziehe ich wirklich alle Hüte, die ich nur irgendwie zusammenfinden kann.
Ja, genau. Wenn Chicago jetzt mal seinen Scheiß da zusammenkriegt, das wäre echt gut für die. Ja. Mit Fields haben sie auf jeden Fall meiner Meinung nach auch den Grundstein dafür. Und ich habe heute Morgen schon mit einem Bears-Fan geschrieben und der sagte mir auch, oder der war auch natürlich begeistert, zu Recht, wie ich finde. Ja. Und ich gönne das den Bears auch. Ich muss sagen, ich habe auch so ein paar Sympathien für die Bears. So, das ist eigentlich eine Franchise, die ich auch wohl ganz gerne mag. Und hoffe auch, dass Fields einschlägt und allen gerade Carolina und Denver ordentlich zeigt, wo der Hammer hängt, wenn sie mal
gegeneinander spielen. Ja, und den 49ers auch. Unbedingt auch den Niners, ganz klar. Ja, und soll den Jets, wirklich also im NFC Championship Game einfach komplett abrasieren. Ne? Dann Ja, freue ich mich persönlich auch. Ich bin jetzt riesiger Justin Fields-Fan, einfach werde ich für immer bleiben.
ja, ich mag den
Ja.
auch und ich
Ja.
glaube auch, dass es einfach ein Fehler war, auch von
Ja.
allen, die da in der Range waren, nicht hochzugehen für ihn. Und also
Ja.
mal sehen, er wird es ja
Ja.
zeigen. Und
Absolut.
ja.
Einmal ganz kurz auch zum Landing-Spot. Ich finde den interessant. Du hast mit Allen Robinson halt einen absoluten Alpha-Elite-Receiver. Du hast mit Darnell Mooney auch so einen ganz coolen Speedster. Also irgendwie ist so alles, was jetzt hat, Receiver-mäßig, glaube ich, ist es gut. Klar ist die O-Line nicht gut. Das ist so. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was sie im Pass-Blocking, sage ich mal, sind nach PFF oder so. Wird wahrscheinlich so Bottom-8 sein. Aber ja, ich glaube, so ein Quarterback lässt die O-Line nochmal einen Ticken besser aussehen. Sie können jetzt ein auch gefährliches Running Game aufbauen mit ihm noch als Waffe. Und ja, also für mich ist der Landing Spot echt voll in Ordnung. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass Matt Nagy furchtbar unterschätzt wird als Playcaller und Offensive Coach. So, über den wird sich immer lustig gemacht. Aber Alter, der musste mit Nick Foles, mit Mitch Trubisky irgendwie arbeiten und Mike Glennon war doch dann noch teilweise da. Also, weißt du, schau dir Kyle Shanahan mit Beathard und Mullins an, das ist auch nicht besser. Du
Ja.
kannst keinen, der hat es mit Trubisky in die Playoffs geschafft. So,
Ja,
das
Nagy,
ist ein guter Mann.
man vergisst, glaube ich, schnell nach den letzten 2 Jahren, man vergisst, glaube ich, schnell, dass der, was der mit den Chiefs vorher gemacht
Ja.
hat und auch, dass der halt Coach of the Year war, ne? Also der kann
Genau.
schon coachen und ja, selbst wenn du Jan Ullrich auf dem Kinderfahrrad setzt, dann wird der halt auch kein Radrennen gewinnen, ne? Das ist halt
Ja.
einfach so.
Ja.
Nee, genau. Das ist schon, wie du sagst, also für die ganzen Waffen, meiner Meinung nach, ein Upgrade auf jeden Fall. Ich hoffe, also Bottom 8 war übrigens mit der Passblock Grade ziemlich gut. Die waren 25. Also,
Ja.
genau,
Ja.
passt
Ja, aber
genau.
schau, ich habe es jetzt auch gerade da, die ganze Liste. Weißt du, San Francisco 24, Dallas 26, Cincinnati 27. Das sind alles Teams, die auch eine solide Offense dann spielen können, wenn sie einen guten Quarterback haben. Das ist
Ja,
kein Neckbreaker.
nein, und ich sag mal, Fields gerade mit seinem Rushing gibt dir einfach auch noch
Ja.
viel mehr.
Ja.
Ne? Also,
Ja.
das hat man ja auch bei den Bears tatsächlich gesehen. Trubisky hat halt durch seine Beine dann auch oft nochmal Plays gemacht. Ne? Und
Absolut.
als Foles dann auf dem Platz stand, ich meine, da war das Chaos dann ja perfekt.
Ja,
Das war dann
richtig.
ganz grausig. Und ich hoffe für Chicago vielleicht, dass man jetzt je nachdem, ich glaube, defensiv brauchen sie halt auch noch zumindest mal einen Corner oder sowas. Aber ich hoffe halt für die, dass die vielleicht in Runde 2 einen Lineman nehmen und in Runde 3 vielleicht noch einen Receiver. Ich weiß gar nicht, ob sie da Picks haben, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, muss ich ehrlich
Ich
zugeben.
glaube, die haben ganz ordentlich Picks mal wieder, ja.
Ja, aber
Also, ich glaube, es ist okay, ja.
also das wäre für mich halt optimal, aber auch für Mooney ist das halt als Deep Threat, bei Fields als akkuraten Deep Thrower ist das schon echt ganz nice, ne? Also
Ja.
da, wie gesagt, Kmet, Mooney, A-Rob, da geht was.
Ja, definitiv. Sehr, sehr cool. Dann an 12. Ich glaube, den Pick können kleinen IDP-Ausflug machen.
Genau.
Micah Parsons, der IDP-Spieler, glaube ich, dieses Jahr so Pre-Draft gehandelt. Ging jetzt auch als erster Linebacker vom Board. Ja, ich finde den Landing-Spot jetzt nicht ideal bei den Cowboys mit Jalen Smith da und ja, Leighton Vander Esch verschwindet jetzt nicht sofort, der ist zwar öfters verletzt, aber ja, bin ich dazu negativ oder wie siehst du das?
Nee, sich ähnlich, genau. Bei Van der Esch ist halt die Frage, wie seine Nackenprobleme. Der hat ja irgendwie Nackenprobleme und wurde da ja auch schon dran operiert, meine ich. Und ich glaube, sah ja auch zwischenzeitlich mal nach Karriereende aus. Also, das ist natürlich durchaus zu beobachten. Ja, da ist es wahrscheinlich die Frage, wie Dallas ihn halt kreativ einsetzen kann. Ich glaube, den kannst du da ganz gut rumschieben als Blitzer und also. Das wird schon spannend. Aber es hätte da halt durchaus bessere Landing-Spots, was ich, wenn er in Detroit gelandet wäre, da hätte
Ja.
er wahrscheinlich 150 Tickets gesammelt oder sowas.
Ja,
Ja.
gerade gegen was mir halt auch nicht so gut gefällt, oder was mir gut gefällt bei einem Linebacker ist halt, wenn er in einem Trash-Team spielt, dass dann die ganze Zeit läuft. Ne? Also das, wo du halt Tackles dann sammeln kannst und die
Ja,
Cowboys
genau.
werden offensiv sehr, sehr stark sein. Ich denke, dass da gegnerische Offenses auch vor allem im Pass attackieren werden. Und naja, das ist im Zweifelsfall immer ein bisschen weniger Opportunity dann für den Linebacker. Aber mal sehen. Nächster Pick waren dann die Chargers, zu denen fiel Offensive Tackle Rashawn Slater. Ich glaube, ja, da können wir nur klatschen und ja. Justin Herbert beglückwünschen.
Ja, und Eckler vielleicht noch.
Ja, genau. Aber ist jetzt natürlich weniger Fantasy-relevant. Auf jeden Fall guter Value-Pick für die Chargers. Als nächstes dann, ja, weniger Value. Die Jets haben 9 Picks nach oben getradet für einen Drittrunden-Pick und nochmal einen Downtrade quasi von der dritten in die vierte Runde. Und haben sich den hier O-Liner Elijah Vera Tucker geholt. Der Tackle am College wird jetzt wohl auf Guard wechseln. Ja, ne,
ich glaube, ja. Der hat beides gespielt im College. Also er hat sowohl Guard gespielt ist, und dann hat er jetzt in der letzten Saison auf Left Tackle gespielt.
Okay. Ja. Hast du schon was gehört von den Jets, wo sie ihn einsetzen wollen?
Ja, Guard. Also Guard, ich glaube, okay. Left Guard ist ja im Moment eingeplant. Also die linke Seite von den Jets ist damit eigentlich ganz schön eindrucksvoll. Die rechte natürlich umso weniger. Aber also an sich mal abgesehen von Value oder keinem Value, für einen Interior O-Liner hochzutraden, kann man sicherlich drüber streiten. Gerade bei dem, was sonst noch so da gewesen wäre, auch an ihrem originalen Pick. Aber an sich natürlich, wenn du einen Quarterback draftest und dann solltest du nicht den gleichen Fehler machen, wie du es schon bei Darnold gemacht hast, ihm halt null Protection zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wenn die Jets da noch ein, zwei Pieces holen in der O-Line, vielleicht auch im Draft, dann kann die O-Line insgesamt auch ganz solide aussehen.
Ja,
da gibt es nicht. Was Zach Wilson auf jeden Fall braucht.
Ja, definitiv, denke ich auch. Die müssen jetzt sowieso die Monster-Line der ganzen Liga zusammenbauen, dann kann er auch aussehen wie ein BYU. Aber da fehlen noch drei Prospects dafür, glaube ich. Jo. Genau, dann an 15, die Patriots saßen in aller Ruhe da und haben dem Treiben zugeguckt und haben dann von langer Hand geplant von Bill und Nike Belichick zugeschlagen, haben den Tom Brady Nachfolger jetzt geholt, der ja ähnlich aussieht wie Tom Brady damals bei der Combine. Bisschen speckiger der Kollege Mac Jones unterwegs. Ja, wir mögen ihn ja ganz gerne. So im Vergleich zu, ja, zu, vielleicht zu Big Media oder den anderen Fans, so wenn man zuhört, auf Twitter ist er ja überhaupt nicht in der gleichen Riege wie die anderen Quarterbacks. Ich glaube, wir mögen den Pick für die Patriots ganz gern, oder?
Auf jeden Fall. Also die Patriots haben mal wieder gezeigt, warum sie die Patriots sind. Ne? Mhm. Andere Teams in ihrer Division traden halt für einen Guard hoch und die Patriots sitzen da, wie du schon sagst, seelenruhig und warten, dass der Quarterback zu ihnen fällt. Mhm. Ja, mich würde es am Ende nicht wundern, wenn Mac Jones irgendwie ein Top-3-Quarterback in dieser Klasse sein wird. Ne? Anhand dieses Landing-Spots, er bekommt im Prinzip das, eine überragende O-Line. Insgesamt von den Spielern her jedenfalls. Und die Waffen sind ja jetzt auch wirklich in Ordnung, die New England da zur Verfügung hat. Und also.
Ja, sie sind gerade seinem Skillset passt sehr, sehr gut.
Ne? Genau.
Irgendwie perfekt. Du kannst eine, glaube ich, gute Rhythm Offense mit ihm spielen. Die kurzen Routen sind da. Somit, ich meine, Bourne ist jetzt kein sexy Name, aber war immer ein guter so underneath Receiver Option Nummer 3. Dann hast du noch Henry und Smith eben, die Tight Ends, Aguilar für einen tiefen Ball, den Mac Jones auch nicht so schlecht wirft. Ja, ich finde das rundherum wirklich eine gute Sache.
Ja, und ich kann mir halt sogar vorstellen, dass sie vielleicht nochmal irgendwie auch da noch einen Receiver später holen. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen, weil die sonst halt auch echt gut aufgestellt sind. Und das Roster, wenn man es mal guckt, so, die haben auch nicht so riesen Schwächen.
Ja.
Außer das Alter an manchen Punkten.
Absolut. Also da ich muss ganz klar sagen, Mac Jones für mich so ein bisschen Dark Horse. Jetzt nicht vielleicht nicht für Offensive Rookie of the Year, aber dass er die Pats schneller als wir meinen wieder in Richtung Division-Krone führen kann. Und das ist wirklich, hätte man nicht gut, okay, die Bills sehen schon echt stark aus aktuell, aber trotzdem, ich glaube, dass das enger wird, als wir denken.
Ja, wenn man die Quarterback-Leistung da ohne irgendeine Waffe von Newton letztes Jahr gesehen hat und dann drauf guckt, wo sie doch gelandet sind, trotz allem, dann muss man sagen, da kann man schon das ein oder andere erwarten.
Denke auch. Sehr, sehr cool. Also, Landing-Spot gefällt mir auch für Superflex. Mac Jones, guter Pick, finde ich hier so Mitte Richtung Ende Runde 1.
Ja, genau. Und, aber ich will ihn trotzdem nach wie vor, glaube ich, als Quarterback 5 holen. Ja. Einfach, weil er keinen Rushing-Upside mitbringt.
Ja, definitiv. Genau. Dann Nummer 16, die Cardinals. Im Nachhinein habe ich mitbekommen, der Pick war quasi vorher schon gut bekannt in Insiderkreisen. Zaven Collins, Linebacker. So eine Hybridlösung anscheinend. Ich kann zu dem Mann jetzt nicht besonders viel sagen, aber Adrian war ja nicht, war not amused.
Ja gut, ich sag mal, wenn ein Linebacker ist halt auch immer das gleiche wie ein Running Back, kann man sagen, vom Positional Value. Und den an 16 ist halt schon ein Reach. Und na gut. Aber wie gesagt, für Fantasy, ja, vielleicht IDP-Ligen kann er vielleicht ganz spannend sein. Aber ansonsten, ja, keinen Impact als Division-Rival oder Fan eines Division-Rival von den Cardinals, gefällt mir der Pick natürlich gut.
Ja, ist der Jordan Brooks Pick wieder ausgeglichen aus dem letzten Jahr.
Ja, so ungefähr, genau.
Okay, dann an 17. Jetzt kommen wir zu ein paar Spielern, die wir ein bisschen schneller drüber gehen können. Die Raiders nehmen
die wurden umbenannt. Ja, genau. Die wurden umbenannt. Las Vegas Reachers.
Ja. Die Las Vegas Reachers nehmen Offensive Tackle Alex Leatherwood. Auch mal geschmeidig eine Runde zu früh ungefähr. Ne?
Ja.
Ja. Aber gut, ja, für Fantasy. Also sind wir ganz ehrlich, die Raiders sind nicht Fantasy-relevant. Einfach von vorne bis hinten eigentlich nicht. Das ist so gnadenlos schlecht.
Karl in Superflex und Waller, aber ansonsten
ja,
will ich richtig da auch keinen.
Ja. Das stimmt. Waller ist da, boah, Alter, der arme Mann. Aber gut. Miami Dolphins dann nehmen den hochtalentierten oder superathletischen Edge-Rusher Jalen Phillips. Ja, in IDP sicher eine ganz interessante Variante, aber soll jetzt halt für uns, gut, kann ich jetzt auch nicht zu viel sagen zu dem Kollegen. Washington, dann den nächsten Linebacker, Jermaine Davis. Hier, ja, gleicher Punkt. IDP-Spieler einfach angucken. In Washington, glaube ich, gibt es ein paar Tackles aufzusammeln, die Thomas Davis da gelassen hat. Daher könnte das schon eine sehr, sehr interessante Personalie sein. Wird da relativ früh gehen, denke ich. Dann an 20. Und dann, mein Gott, wir haben uns gestern schon kaputt gelacht. Dave Gettleman macht alles richtig. Er geht von 11 auf 20 runter, nimmt einen First-Round-Pick mit und mit Runden-Picks. Und wir sind so, oh, er hat's geschnallt. Es hat jetzt halt irgendwie einen Schalter umgelegt. Gut, wir haben es nicht gut gefunden, weil er hätte einfach Justin Fields picken sollen an 11. Aber trotzdem, immerhin, wenn er den Quarterback schon nicht nimmt, dann geh runter und dann nimmt er einfach Kadarius Toney. Unseren Wide Receiver, ich glaube, bei mir ist er irgendwie 15 und bei dir 13.
13, glaube ich, ja. Ja. Ja, genau, was du gesagt hast, ne? Also, wenn ich einen Gadget Wide Receiver haben will in diesem Draft, also gerade anstelle der Giants, nehme ich in der zweiten Runde, was weiß ich nicht, Rondale Moore oder sowas, der vielleicht noch da ist, oder keine Ahnung, ein Elijah Moore oder so. Und,
ja, oder
und,
Anthony Schwartz später oder ja, Mario Rogers.
Ja, genau, solche Spieler. Und verbessere an diesem Pick hier, Darisaw war noch auf dem Board, nehm den dann, verbessere meine O-Line. Und Wide Receiver sind sie ja nicht schlecht aufgestellt gewesen vorher.
Ja, also, ja. Ja, oder füll endlich mal deinen glaring Running Back Need und nimm Najee Harris.
Ja, gut, macht an dieser Stelle keinen Unterschied, ne? Also von der Sinnhaftigkeit. Nee, ist für mich, wie gesagt, also einzig für Daniel Jones ist es okay, hast halt noch eine Waffe mehr, aber für Golladay hat es jetzt für mich keinen Impact, aber für Slayton, Shepard, Engram ist das halt eher auch nochmal schlecht, weil noch einer mehr da irgendwelche Targets bekommt und also für mich einer der katastrophalsten Picks im Draft bisher.
Ja, also wenn du schon einen Wide Receiver nehmen willst, unbedingt, also ich meine, es ist ja noch Rashad Bateman noch an Bord, Terrace Marshall ist an Bord, da kannst du Outside Wide Receiver holen. Wenn du das nicht willst und sondern sagst, ja gut, da habe ich Kenny Golladay, ich will jetzt halt im Slot was machen, dann nimm doch Rondell Moore oder nimm Elijah Moore. Spieler, die im College die ganz immer, wenn sie gespielt haben, produziert haben und dann nimmst du Kadarius Toney?
Ja.
Nur weil der ganz witzig aussieht und ganz cool irgendwie als Senior da so wie ein Hase seine Routen gelaufen hat. Boah, Alter.
Ich habe eine andere Vermutung. Vielleicht, er hat doch vorher Quarterback in der Highschool gespielt. Vielleicht sehen wir da auch da noch irgendwie Potenzial oder so.
Also, ja, die haben dieses eine Trickplay gesehen und dann gesagt, ja, das ist genau. Die neue Offense. Ja, okay, Haken dran, gut, das kann sein. Ja gut, wir haben uns beide, glaube ich, gefreut, dass Kadarius Toney jetzt auch noch einen scheiß Landing-Spot hat und damit muss man ihn halt nicht nehmen.
Nee,
überhaupt nicht. So, das ist okay. Genau, dann die Colts an 21 nehmen Edge Quitty Pay, die Titans an 22 Cornerback Caleb Farley, die Vikings an 23 Offensive Tackle Christian Darrisaw.
Das war ein schöner Pick.
Wirklich, ja, sehr, sehr geil. Ich finde die alle drei eigentlich okay, muss ich sagen.
Ja.
Und dann wird es ernster. Dann kommen wir, also an 23 ganz groß einmal, ich muss nochmal sagen, hier die Jets, die Idioten, gehen von 14, gehen auf die 14 hoch. Die wären an der 23 gewesen. Die hätten uns vor dem ganzen, also Debakel, was jetzt ab jetzt passiert, hätten sie uns einfach ersparen können. Robert Saleh, danke für nichts nochmal an dieser Stelle. Und dann kommen wir jetzt zur 24. Die Steelers nehmen, okay, das war klar, das wusste jeder auf der ganzen Welt, wusste vorher, dass an 24 Najee Harris geht. Du hast es ja schon ein bisschen angerissen, geiler Landing-Spot, ne?
Ja, Volume. Also 400, also die Steelers Running Backs letztes Jahr, diese, ich will mal sagen, abgehalfterte Gruppe von Nichtskönnern, hat halt 450 Touches gesehen. Und wenn wir jetzt nur mal annehmen, dass Najee Harris irgendwie 60-70% davon sieht, dann sollte das schon irgendwo in Richtung Low-End Running Back 1 reichen. Also, ja,
völlig egal, wie gesagt, effizient er ist.
Ja, genau. Das ist auch scheißegal, wie gut die O-Line ist oder nicht. Also es ist immer noch eine NFL-O-Line und du hast da auch trotzdem immer noch einen All-Pro mit DeCastro und so, wenn der mal wieder richtig fit ist. Und sie vielleicht jetzt, ich denke mal in Runde 2 sollten die auf jeden Fall zwingend einen O-Liner auch nehmen, dann sehe ich das eigentlich auch, dass sie sich schon ein bisschen steigern können, dass sie letztes Jahr etwas unter ihrem Niveau gespielt haben. Und ja, dann gib mir Najee Harris all day. Also ist nach wie vor mein Running Back 1, war vorher für mich auch schon relativ klar, die ganze Zeit mein Running Back 1 und jetzt ist es noch viel deutlicher.
Also einmal, ich bleib mal, will mir gar nicht den Vergleich jetzt zu Etienne ziehen, sondern erstmal kurz nur zu Najee. Wir hatten ja letztens mal auch gesprochen, zwecks dieser Effizienz des Run-Blockings bei den Steelers. James Conner war ja mal ein sehr relevanter Fantasy-Football-Spieler und ein RB1. Und ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wie hoch die Yards per Carry-Zahlen da waren. Das kann jeder für sich selber nochmal nachschauen, wenn er will. Ich glaube, das war 2018 gewesen sein, als Le'Veon Bell ausgesetzt hat. Und da war die Steelers O-Line eine der absolut allerbesten in der ganzen NFL im Blocking und auch im Run-Blocking. Und da ist James Conner irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, 4,7 Yards per Carry gelaufen oder 4,6, irgendwie so in dem Dreh rum. Ich weiß nicht genau, wie viel er letztes Jahr hatte, aber ich weiß, dass der Unterschied bei 0,3 Yards per Carry lag zu damals. Also das ist der Unterschied, von dem wir hier in Sachen Effizienz dann reden. Es ist nicht so, dass der 1,5 Yards pro Carry weniger läuft, dann nur weil die O-Line schlechter blockt. Natürlich gibt es weniger, die Offense als Ganzes war nicht mega effizient, sie war jetzt auch nicht grottenschlecht. Es gibt ein bisschen weniger Scoring Opportunity, weil dann in der Red Zone, wenn schlechter geblockt wird, glaube ich auch ein bisschen weniger gelaufen wird. Aber trotzdem, wenn du dir die Effizienz anschaust, so dramatisch ist das für den Running Back nicht. Und daher, es hat, glaube ich, wirklich auch keinen besseren Landing-Spot für Najee Harris gegeben. Ben Roethlisberger ist noch da, ein Jahr. Der wird ihn mit Targets auch noch füttern. Da wird es Dump-Off-Pässe ohne Ende hageln. Also ja. Najee Harris, ja, ab dafür jetzt einfach, ne? Ab dafür. Super geil.
Wo pickst du ihn im Startup jetzt? Grob.
Ja, gut. Im Prinzip ähnlich, ja, fast ähnlich wie vorher, aber ja, Anfang dritte Runde. So, Mitte dritte Runde vielleicht.
Dobbins oder Harris?
Ja. Schwierig. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, ich bin noch Dobbins.
Ui.
Du nicht? Nee. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ich kann noch nicht ganz aus meiner Pre-Draft-Haut bei Harris raus. Das muss ich mir jetzt nochmal genau überlegen, ob ich quasi Draft-Kapital geht über alles, was so an sich zu seinem Profil vorher war. Ja,
ja, mal sehen. Also bei mir ist es halt einfach auch, was da ausschlaggebend ist, einfach Harris wird alleiniger Leadback sein. Ja. Alleiniges Workhorse in Pittsburgh. Dafür waren ja. Die anderen einfach zu schlecht. Dobbins wird immer Gas am Arsch haben. Und ja. Zum anderen einfach die Targets. Ja. Also Harris werde ich wahrscheinlich irgendwo projecten mit, keine Ahnung, 60 plus Targets. Mhm. Und Dobbins wird wahrscheinlich nicht über 30 hinauskommen.
Ja.
Und dementsprechend, also da
ist. Aber das Running Game in Baltimore ist doch viel besser.
Ja, gut. Aber wenn ich
ja, war ein Spaß, ne?
Ja, ich weiß, das habe ich schon verstanden, aber nur um das auch okay. Mal vielleicht, weil das diese Argumentation wirst du ja durchaus finden, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 Yards per Carry bei 150 Attempts oder 4,5 Yards per Carry bei 250 Attempts, dann kann ja jeder mal seinen Taschenrechner rausholen, ne? Dann weiß man, was besser ist. Volume, ne? Volume, ja. Volume, Volume, immer. Absolut. Immer wieder.
Ja, ich denke, du hast da einen sehr validen Punkt und vielleicht lasse ich mich da auch echt noch überzeugen. Wie gesagt, ich muss da noch ein bisschen aus der Pre-Draft Najee Harris Rolle, aus der Haut ein bisschen rausschlüpfen. Ich hatte ihn ja nicht so hoch wie du, aus verschiedenen Gründen, aber jetzt hat er First-Round-Draft-Kapital bekommen, die NFL liebt ihn und ja, damit, glaube ich, kann man auch alles, eigentlich kann man alles über Bord werfen, was so in Terms of, ja, er ist alt, er ist ein Senior, hat letztes Jahr kein Draft-Kapital bekommen, bla bla bla, alles egal, erster Running Back vom Board, First-Rounder, Money.
Ja.
Okay, gut, und dann an 25. Der Moment ist gekommen. Ich habe heute schon mit unserem Hörer, mit dem Doldi, ich weiß gar nicht, Yannick heißt der Kollege, mit dem bin ich ja in der Liga und über Bande habe ich, ist mein James Robinson vor, ja, ungefähr zwei Monaten bei ihm gelandet. Da habe ich Memes erstellt und fleißig immer wieder ihm geschickt vor dem Draft, indem er kennst du noch diese alten Dinger, wo man auf diese Krokodilzähne drückt und irgendwann schnappt dieses Krokodil zu.
Krokodok.
Krokodok heißt das, ja, okay. So, und dann, ja, der NFL-Draft war Krokodok. Und Urban Meyer hat auf einen Zahn gedrückt. Oder Urban Meyer ist das Krokodok, whatever, wie man das jetzt auch immer interpretieren will.
Ja, und J-Rob ist auf jeden Fall der Finger.
Ja, Yannick ist der Finger in dem Moment.
Ja, okay.
Naja, und es ist passiert, wir sollen eine Schweigeminute einlegen, hat er gesagt. Ja, stellt euch die jetzt einfach an der Stelle vor. Ich bin sehr traurig. Ich habe immer für meinen Boy James Robinson geroutet. Er hat mich zu einer Championship getragen letztes Jahr. Er hat mir große Value-Gewinne eingebracht in zwei Ligen. In einer habe ich ihn immer noch, habe ihn heute für den 101 auf den Trade-Block gesetzt. Das hat keiner ernst genommen, glaube ich. Aber ja, jetzt ist es soweit. James Robinson ist tot. Er dürfte jetzt ungefähr... Ja, was ist er denn für dich noch wert? Vielleicht einmal so als Frage. Was würdest du denn jetzt in der Superflex-Liga für ihn bezahlen?
Vielleicht ein Mid-Second und ich hoffe,
dass
Jacksonville ihn tradet. Nein, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, vielleicht ein Mid- bis Late-Second, sowas in die Richtung. Wow, würde ich jetzt vielleicht gerade noch rausgeben. Ja.
Krass, da würde ich instant smashen als Robinson-Owner, muss ich sagen. Weil, ja. glaubst du, dass die NFL... Also da ist das Team, bei dem James Robinson gespielt hat und wirklich gut gespielt hat, das respektiert ihn nicht. Null. Er hat null Bedeutung für die. Welches Team in der NFL tradet denn jetzt für ihn und legt einen Future Draft Pick hin? Ich sehe es noch nicht so kommen.
Naja, du musst dir bedenken, zum Beispiel dieser Draft ist echt dünn, was Running Backs angeht. Und wenn irgendein Team dann für sich sagt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht einen, Und sie traden halt irgendwie im Verlauf dieses Drafts für ihn, wäre es halt der Best Case. Aber wenn man Urban Meyer dann so reden hört, dass ihn Najee Harris als Third Down Back geholt hat, dann, also, Also eine größere Lüge habe ich ja noch nie gehört.
Ja. So ein Bullshit, Alter. So ein Bullshit. Der ist der First, auf First und Second Down laufen sie mit J-Rob und Carlos Hyde, um Travis Etienne ihren 25. Pick, ihren First Round Pick auf Third Down reinzuwerfen. Also was für eine Gülle, ne? Ja, ist für J-Rob. Ich muss sagen, aktuell, ich würde, glaube ich, einen Third Rounder bezahlen für ihn, weil ich tatsächlich glaube, die Chance, dass er wieder relevant wird, ist sehr, sehr, sehr gering. Ich sehe da keine.
Ja, kann schon sein. Ja, ich meine, letztlich, ich habe es dir seit einem halben Jahr gesagt, dass das passieren wird.
Ja, ich muss ihn auch einfach nehmen. Es ist so.
Ich habe keinen einzigen J-Rob-Share. Ich werde wahrscheinlich auch keinen bekommen. Also ich gehe jetzt nicht aktiv los und kaufe ihn oder sowas. Wir können, glaube ich, festhalten, dass Etienne spätestens übernächste Saison da unantastbarer Leadback, so ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie die Taylor- und Marlon-Mack-Situation. Ja, wo erst gesagt wird, Mac bekommt hier auf jeden Fall Touches. Gut, der sich dann verletzt, das muss man auch sagen.
Dem haben sie extra die Achillessehne angesägt, dass er dass sie JT dann spielen lassen können.
Nee, aber so ein Verlauf in die Richtung erwarte ich da auch. Also da wird eher früher als später das Licht für J-Rob dann ausgehen.
Ja, definitiv. So ist das. Genau, und Etienne, ja, ich muss sagen, ich hätte es schöner gefunden, wenn er nach New York gegangen wäre, eben hier vielleicht an 23. Da hätte mir besser gefallen. Ich finde jetzt, Atlanta wäre auch super gewesen, absolut. Die Jaguars, das ist okay, finde ich. Lawrence ist jetzt nicht der mobilste Quarterback. Er kann laufen, ja, er hat die Möglichkeit dazu, aber er ist am College nicht getan. Und ich denke, sein Stil wird auch weiterhin eher darauf beruhen, dass er im Zweifelsfall halt den Dump auf Richtung Etienne bringt, als selber zu laufen. Von dem her ist das schon okay, was natürlich schon traurig ist. Einfach mal so, auch für die Jaguars, vielleicht einmal kurzer Abstecher Richtung Real Football. Der Pick ist so unnötig, der ist so dumm in der ersten Runde. Das zu machen mit J-Rob auf dem Roster, Urban Meyer und Trent Baalke, also was auch immer, Khan heißt der Owner dort, ne?
Ja, Shotgun, ja.
Was denkst du dir, diese Dullis anzustellen? Warum holst du solche Leute? Die haben keine Ahnung von der Scheiße. Die haben jetzt, Gott sei Dank, konnten sie es an 1-0-1 echt nicht verbaseln und mussten halt Lawrence nehmen. Aber ich sehe hier schon absolut, ich schreibe schon fast Houston Texans 2.0 drauf, denen ist DeSean Watson in den Schoß gefallen und dann hat sich Bill O'Brien da 3-4 Jahre gehalten, um dieses komplette Team komplett an den Boden zu wirtschaften. Und ich sehe zumindest eine große Chance, dass das in ähnlicher Weise auch in Jacksonville jetzt passiert.
Ja gut, da würde ich noch mal ein bisschen abwarten. Nur für einen schlechten Pick würde ich sie jetzt noch nicht abschreiben.
Aber ist prozessmäßig halt so schlimm, einfach, finde ich.
Ja gut. Wie gesagt, muss man abwarten.
Vielleicht ist es eine Überreaktion, gibt ja recht.
wir sehen durchaus ja auch, dass auch solche GMs dann mal gute Entscheidungen treffen, ne? Ryan Pace, sage ich nur.
Ja, richtig.
Nee, genau. Also ich werde da jetzt nochmal, würde dann jetzt mal abwarten. Heute Nacht sehen wir auch dann gleich um 1 Uhr, glaube ich, den Pick, der wahrscheinlich, wenn die NFL, wahrscheinlich 2:30, dieses Unnötige in die Länge geziehe. Jedenfalls sehen wir dann ja, wie es weitergeht. Welchen Clemson-Spieler sie dann nehmen.
Ja, richtig. So viel zu den Jacksonville Tigers. Ich muss sagen, also für Travis Etienne, ich werde ihn nicht massiv runterstufen. Vielleicht nehme ich jetzt Harris über ihm, aber an sich bleibt er für mich super Running Back und ja.
Ja, ich will erst den Javonte Williams Landing Spot jetzt sehen, bevor ich mich dazu äußere.
Verstehe ich, klar. Okay.
Also,
Atlanta.
Dann nehme ich Javonte wahrscheinlich wieder über Etienne.
Fair enough, gerade fürs erste Jahr. Da wird Etiennes Production wahrscheinlich schon ein bisschen leiden. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
Und das Problem halt, das wäre bei Harris ähnlich, das Problem ist halt, Etienne und Harris sind nicht die Jüngsten. Mhm. Und wenn die dann nochmal ein Jahr quasi verschwenden, das gefällt mir halt nicht so gut. Deshalb würde ich dann halt schon wahrscheinlich, wenn er wirklich bei Atlanta landet, würde ich wahrscheinlich schon hart ins Überlegen kommen.
Ja. Na gut. Verstehe ich. Okay, das war jetzt eigentlich unser vorletzter Prospect, den wir ausführlich besprechen. An 26 die Cleveland Browns, super Pick, Cornerback Greg Newsom. Die machen weiter einen super Job dort in Cleveland. Bin ein Riesenfan von dem Regime. Wirklich sehr, sehr geil. An 27, das Unvermeidliche ist jetzt passiert. Du freust auch wieder dich.
Rest in Peace.
Ja. Ja, gut, soweit will ich noch gar nicht mal unbedingt gehen. Aber für dich immerhin gut, es ist nicht Terrace Marshall geworden, dein Guy.
Ja.
Das wäre für dich noch schlimmer gewesen. Es hat meine Nummer 2 erwischt, Rashad Bateman geht zu den Ravens. Ja, sehr lauflastiges Team, ich glaube, das wissen wir alle. Ja, ne? Was machst du jetzt mit Rashad Bateman? Du sagst Rest in Peace.
Ja, also für mich ist er also dadurch auch massiv gefallen. Das tat richtig weh. Also, wie gesagt, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Baltimore ist halt eine Low-Volume-Offense, was das Passing-Game und die Passing-Attempts betrifft. Ne? Und wenn man jetzt sieht, also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, also für Bateman ist es erstmal grausam, für Mark Andrews ist es schlecht, für Hollywood Brown ist es schlecht, für Lama Jackson ist es gut. So, und fällt mir schwer. Also wenn den würde ich jetzt halt wahrscheinlich wirklich erst Ende zweite Runde nehmen. Tatsächlich.
Alter.
Also wahrscheinlich, ich muss mir das nochmal mit den anderen Landing-Spots, die anderen sind halt auch nicht so prickelnd, ne? Ja. Aber das tut schon weh. Ich vermute, dass er auf jeden Fall da irgendwie aus meiner Top 6 Receiver rausfällt.
Das ist hart. Ich glaube, soweit bin ich nicht. Ich sehe das Problem in Baltimore, aber trotzdem glaube ich, es ein geiler Spieler ist und gerade Wide Receiver ersetzt sich trotzdem halbwegs durch, wird seine Targets ein bisschen sehen und ja, ist halt gar kein Wide Receiver 1 Potenzial mehr jetzt halt erstmal. Aber so sehr faden würde ich ihn dann wahrscheinlich nicht wie du.
Ja. Das Problem ist, wo siehst du sein Ceiling? Das ist halt, ich sehe, wenn du jetzt die Offense nimmst, wie gesagt, 400 vielleicht, weil so ein Receiver dann da ist, passen sie ein bisschen mehr, dass wir vielleicht auf 450 Pass-Attempts kommen, was schon für Lamar Jacksons Ravens schon enorm wäre.
Ja.
Und dann hast du Hollywood, dann hast du Andrews, die jeweils um die 90 bis 100 Targets sehen, kann natürlich etwas weniger werden dadurch. Dann hast du jetzt noch Sammy Watkins, die Running Back, also das ist schon echt grausig. Also ich sehe halt wirklich nicht, dass das auch selbst für Wide Receiver 2 Upside fehlt mir teilweise schon die Fantasie da. Also, boah, das tut mir leid für Bateman. Mhm. Ich mochte den wirklich gerne. Und wenn der jetzt irgendwie in New Orleans oder Green Bay gelandet wäre, feuerfrei, aber so, boah, also das tut mir echt leid.
Ja, war natürlich der Worst Case, ist so.
Ja.
Ne, das ist erst schon reingeschissen beim Messen und Wiegen und dann noch den Landing-Spot gezogen. Rashad Bateman, wir hatten eine gute Zeit im Februar. Jetzt ist April und Mai und jetzt wird's ernst und jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Ne? Ist so.
Ja.
Schöner Pick für die Ravens, by the way. Freut mich für sie als Franchise.
Ja.
Jetzt haben wir hier nicht mehr viel zur ersten Runde zu sagen. An 28 die Saints mit Edge Peyton Turner, 29 die Packers, sehr witzig, mit einem Cornerback Eric Stokes, sehr schneller Typ. 30 die Bills, Edge Gregory Rousseau, glaube ich, hat uns auch gefallen. Die Ravens auch wieder hier mit dem nächsten Edge-Pick, auch okay, Jason Owe. Und dann zum Abschluss der ersten Runde die Buccaneers mit dem Edge Rusher Joe Tryon. Da saß ich auch da. Da hatte ich dich dann gefragt, wer das ist. Ich kenne ihn nicht. Dann habe ich dein Schnarchen vernommen aus dem Chat. Und jetzt kann ich dir die Frage jetzt auch stellen. Wie findest du Joe Tryon?
Ja, also bei Tryon, was ich so gehört und gelesen habe, der kam aus Washington, der hat ja auch outgeoptet, mehr oder weniger unfreiwillig. Also das war irgendwie so, dass er outgeoptet hat, dann haben die doch gespielt, aber da war er schon in seinem Pre-Draft-Prozess, hatte, glaube ich, schon einen Agenten angeheuert und so, deswegen konnte er nicht zurückkommen. Und ja, keine Ahnung, also der Spieler als solches, der hat, glaube ich, auch eine richtige Transformation körperlich durchgemacht. Da ging es auch darum, dass sie den gar nicht einschätzen können. Aber ich habe ein Bild von dem gesehen hier, unsere berühmten Unterhosenfotos. Da sah der halt auch aus wie eine Maschine. Ne? Also der ist ein Edge. Mal gucken, cool. Also ist, glaube ich, auch eine ziemliche Wildcard. Deswegen Luxuspick für die Buccaneers.
Alles klar. Gut. Okay, dann sind wir soweit durch die erste Runde. Ich meine, was wir die großen Fragen, die wir jetzt halt noch an Bord haben, wir haben schon kurz angerissen, Javonte Williams ist noch da, bei den Receivern ist einiges noch da, also unsere Moores sind noch zu haben, dann wen haben wir noch an Bord, Diami Brown natürlich, ja gut, und dann, also im Prinzip Terrace Marshall, genau, der vielleicht ein bisschen überraschender, aber im Prinzip das, was wir vorher schon erwartet haben, der noch oder ähnlich relevante Teil für Fantasy und Superflex Rookie Drafts, der kommt dann auch heute Abend noch rein, viel was dann in der, ja, Ende, in der erste, Anfang, zweite Runde oder bis, ja, zweite, dritte Runde gehen wird, das sehen wir heute Abend dann und sprechen uns dann wahrscheinlich morgen direkt wieder mit den mit einem zweiten Reaction-Pod.
Ja, das sollte machbar sein, genau. Und Pat Freiermuth, bin ich auch gespannt. Der wird heute Abend übrigens mit dem ersten Pick von den Jacksonville Jaguars gehen.
Sehr gut, sehr gut. Haben wir das noch auf Tape? Wunderbar. So muss es sein. Glaube ich, können wir jetzt unsere Hörer an der Stelle entlassen und viel Spaß bei der zweiten Draft-Runde wünschen. Und ja, dann hören wir uns morgen wieder.
Ja, haut rein.
Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.